Hallo, hallo, wir sind wieder am Start und heute hier auf dem Podcast Nervenstark zum Thema posturale Kontrolle, warum Haltung entscheidet, bevor du triffst. Und Haltung könnte man auch als Synonym zur Haltung im eigenen Leben quasi kommunizieren. Als ich die Podcast-Folge kreiert habe, habe ich mir so gedacht, ja, Haltung ist nicht nur sportspezifisch wichtig, sondern Haltung ist auch als Athlet und generell als Mensch wichtig. Eigentlich auch ein cooles Thema, was, glaube ich, aber nicht so in meine Thematik reinpasst. Aber trotzdem, ja, kam die ein oder andere Idee, als ich die Podcast-Folgen geplant habe. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, worüber wir hier noch nicht so intensiv gesprochen haben. Und es ging ja immer viel über die Augen, den Thalamus, teilweise über das Gleichgewichtssystem. Also viele Sachen, die sich wiederholen, aber in einer anderen Umgebung, sage ich mal, oder in einem anderen Kontext. So ist es besser. Und heute werden wir auf eine Fähigkeit eingehen, die mindestens genauso wichtig ist und die mindestens genauso entscheidend ist. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge auch verraten, warum die bewusste Kontrolle von Bewegung, also das, wo du dich wirklich drauf fokussierst und konzentrierst, wenn ich dir zum Beispiel sage, stell dich auf ein Bein oder konzentrier dich darauf, stabil zu sein, sind ja so Sätze, die jetzt im Training nicht so selten sind. Warum diese Art der Stabilisation am Ende nicht, ja, nicht zielführend ist, will ich gar nicht sagen, weil bewusste Kontrolle ist schon wichtig. Aber warum im Hintergrund eine andere Form der Stabilität noch entscheidender ist, auf die du dich dann dementsprechend auch in Zukunft mehr konzentrieren solltest. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir zwei in die neue Folge und ich wünsche dir wie immer nervenstarken Input und viel Spaß. Let's go! Stabilität ist ja auch ein sehr großes Thema und wenn man über Stabilität nachdenkt, dann denken die meisten direkt an eine starke Rumpfmuskulatur, generell ne, starke Bauchmuskulatur, starke Rückenmuskulatur, was ja auch nicht falsch ist. Das sind alles Sachen, die unsere Wirbelsäule und unsere ja, Stabilität begünstigen. Ich glaube, ich muss dir aber an der Stelle nicht sagen, dass der ganze Körper da in, ja, involviert ist, dich stabil zu halten und vor allen Dingen dich auch während Bewegung stabil zu halten, weil es ist das eine, in einer relativ neutralen Position stabil zu sein. Also wenn du dich jetzt einfach gerade hinstellen würdest und dein Körper dafür sorgen muss, dass Strecker und Beuger ausgeglichen sind und du wirklich gerade stehst, dann ist das vom Anforderungsprofil auf einer Skala von 1 bis 10 eher so eine 1. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist im Oktagon und bist mitten im Kampf und dein Körper muss in verschiedenen Positionen und auf verschiedenen Ebenen auch, ne, im Stand, so halb zwischen Boden und Stand und auf dem Boden oder teilweise auch in sehr schnell wechselnden Bewegungen Stabilität gewährleisten, dann wäre das so vom Anforderungsprofil definitiv eine 10. Ne, und dass man nicht immer auf 1 und nicht immer auf 10 ist, ist klar. Man pendelt sich ja häufig im Training auch irgendwo dazwischen ein, je nachdem, in welcher Phase vom Training man ist. Und viele Athleten und viele Trainer, die draußen noch sind, suggerieren Stabilität mit, wie gesagt, einer starken Rumpfmuskulatur, Bauch, Rücken etc., was, ne, ich will es nochmal wiederholen, nicht falsch ist. Aber neuronal liegt dem Ganzen viel, viel mehr zugrunde. Natürlich ist die Wirbelsäule, sage ich mal, unser Stabilisator Nummer 1. Ne? Wenn die nicht da wäre, würden wir wie so ein Sack Reis mit dem Oberkörper zusammensacken. Aber es ist häufig so, und das sehe ich auch in verschiedenen Trainingsplänen, dass Stabilität immer bewusst trainiert wird. Dann kommen so Übungen wie Crunches, der Unterarmstütz. Ne? So eine Plank ist ja prädestiniert dafür zu sagen, ich trainiere meine Stabilität. Und das sind alles Übungen, auf die du dich bewusst konzentrierst und die du bewusst steuerst. Jetzt musst du an der Stelle wissen, dass es neben der bewussten Stabilität auch eine, ich will nicht unbewusste Stabilität sagen, eine reflexive Stabilität gibt. Genau, also die Stabilität heißt tatsächlich auch so, ich wollte nur ein Synonym dafür finden, was mir jetzt gerade nicht so geglückt ist. Aber neben der bewussten Stabilität gibt es die sogenannte reflexive Stabilität, die aus Sicht deines Nervensystems und zur Sicherstellung von Sicherheit, also zur Feststellung von Sicherheit, viel, viel bedeutender ist, weil das die Stabilität ist, auf die du dich nicht bewusst konzentrierst. Ich hatte es schon mal in ein paar Podcast-Folgen angesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchen. Wenn unser Gehirn ständig oder ausschließlich bewusst wahrnehmen würde, was in jeder einzelnen Sekunde passiert, dann würden wir völlig überpacen. Also es ist schon wichtig, dass viele Dinge autonom ablaufen, dass viele Dinge reflexiv ablaufen und dass viele Dinge von verschiedenen Hirnbereichen auch einfach gefiltert werden. Weil stell dir mal vor, du bekommst jeden einzelnen Reiz, den du von innen und von außen wahrnimmst, in jeder Millisekunde mit. Ich stell mir so einen Eimer vor, der mit Wasser gefüllt ist und irgendwann ist der Eimer voll und der oder diejenige macht den Wasserhahn aber nicht zu und auf einmal überläuft dieser Eimer und ist da völlig bei völlig zu überpacen und in Anführungszeichen keinen klaren Gedanken mehr fassen zu können. So stelle ich mir das vor, wenn unser Nervensystem dafür nicht gewisse, ja, Regulationsmaßnahmen hätte. Und so ist es bei der reflexiven Stabilität auch. Das ist allgemein wie beim Neuroathletiktraining generell, ne? Wir fokussieren uns sehr oft auf das Bewusste, vergessen aber, dass viel, viel mehr Prozesse und viel, viel mehr Abläufe schon vorher passieren, bevor überhaupt eine Bewegung stattfindet. Die Bewegung oder die Stabilität, die du bewusst machst, sind ja nur das Endergebnis von verschiedensten Fragen, die sich dein Nervensystem auf verschiedenen Ebenen stellt. Verschiedenen Ebenen stellt. Meine Güte, was ist denn heute hier los? Und in der Neuroathletik ist es so, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen viel, ich sag mal, von unten nach oben gearbeitet. Also wir haben uns mit dem Hirnstamm beschäftigt, mit dem Thalamus beschäftigt und sind eher so semi auf den Kortexbereich eingegangen. Und es gibt diese sogenannte Bottom-up und Top-down-Sichtweisen. Also Bottom-up quasi von unten nach oben. Welche Informationen gehen zuerst in das Old Brain, in den Hirnstamm, werden wie gefiltert? Und top-down wäre quasi, wenn ich von den Kortexbereichen aus von oben nach unten agiere. Da gibt es spezifische Herangehensweisen, die je nach Athlet und je nach Ziel dann dementsprechend auch, ja, gemacht werden oder getestet werden. Und in dieser Top-down-Geschichte, also wenn wir mal jetzt den Fokus auf den Kortex legen, ist es so, dass 90% des kortikalen Outputs, ne, jetzt hör mir genau zu, die ipsilaterale Körperseite, also die gleichseitige Körperseite, regulieren und sich da auf Bewegung, Schmerz und vor allen Dingen auf Stabilität fokussieren. Also wenn wir top-down denken, von oben nach unten, der Kortex feuert von oben nach unten quasi in unsere Strukturen rein, gibt quasi also auch Feedback zu den Informationen, ist es so, dass 90% in die gleichseitige Körperseite gehen, um reflexive Stabilität, Haltung und Schmerz zu regulieren. Nur 10% dieses Top-Downs, dieses kortikalen Outputs gehen auf die gegenüberliegende Seite und unterstützen da quasi das, ja, das Bewegungsmuster bzw. sind für Bewegung verantwortlich. 90% reflexiv, 10% tatsächlich mit bewusster Ansteuerung, sage ich mal, in die gegenüberliegende Körperseite. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Bewegung auf deiner linken Seite machst, machst zum Beispiel Schulterdrücken auf links, ist es so, dass dein linker Kortex quasi, also dass deine linke Kortexseite, jetzt habe ich fast einen Knoten im Kopf, deine linke Kortexseite quasi für die reflexive Stabilität 90% nach unten ballert und 10% auf die rechte Körperseite schickt, um da die Bewegungsplanung oder die Bewegungsoptimierung zu machen. Das heißt, es sind auch nur 10%, die wirklich in bewusste Bewegung reingehen oder in Bewegungsplanung reingehen. Und wenn man das so von der Relevanz in so einer Pyramide darstellen würde, dann ist die Relevanz für das Nervensystem eine Person und oder ein Athlet, ne, ein Athlet ist auch eine Person, reflexiv stabil zu halten, viel, viel wichtiger als bewusste Bewegung durchzuführen. Und jetzt ist es oft so, und da kannst du dich auch mal in verschiedene Trainingsszenarien denken oder in verschiedene Wettkampfszenarien, wie oft denkst du über deine Stabilität nach? Eigentlich gar nicht. Also solltest du auf jeden Fall nicht. Wenn du über deine Stabilität nachdenkst, dann müsste man da auch mal schauen, okay, warum tust du das? Warum lässt du dich in Anführungszeichen davon ablenken? Aber eigentlich ist es normalerweise so, dass wenn du im Training bist, selten denkst, okay, wie stabil bin ich jetzt in der Position? Du machst dir eher Gedanken um andere Dinge, wie komme ich hier raus, wie ist meine Kombination, wie kann ich ausweichen, ne? Viel Hand-Auge-Koordination. Spezifisch beim BJJ wäre es so, dass man sich in gewissen Positionen in der Mount oder in der Side Control natürlich Gedanken machen muss, wie stabil bin ich hier, aber da geht es um positionsspezifische Stabilisation und nicht um Stabilisation, die gewährleistet werden muss, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sweepe. Da mache ich mir andere Gedanken und denke mir nicht, wie stabil bin ich in der Position, ne? Um da mal so einen Unterschied auch zu kommunizieren. Und ich hatte es eingangs gesagt, reflexive Stabilität ist die Stabilität, die du benötigst, ohne bewusst darüber nachzudenken. Und dein Nervensystem investiert von 100%, 90% in deine reflexive Stabilität. Einfach auch, um unvorhergesehene Situationen bestmöglich ausstabilisieren zu können. Ne? Du kannst dich nicht immer auf jede Situation vorbereiten. Du kannst nicht immer wissen, wann du Stabilität benötigst. Ne? Und du willst ja auch nicht die ganze Zeit durch die Welt laufen und denken, oh Scheiße, ich darf jetzt hier nicht drüber gehen, weil hoffentlich bin ich da stabil. Die Gedanken machen wir uns ja an der Stelle nicht. Und ich mache das in meiner Neurotestung zum Beispiel so, wenn ich den Athleten dann live sehe, dass ich den Athleten mit den Füßen ganz eng zusammenstehen lasse, also dass die Fußinnenseiten sich quasi berühren, ganz eng aneinander stehen, Arme seitlich locker hängen lassen und die Augen in der Position einmal schließen. Das kann für viele schon eine Herausforderung an sich sein, da die Augen zuzumachen oder wenn wir in den sogenannten Tandemstand gehen, einen Fuß vor den anderen stellen und dann die Augen zumachen, dann habe ich da schon echt wilde Kombinationen an Instabilität gesehen, was aber an der Stelle auch kein Vorwurf ist, ne? Und wo viele Athleten dann noch sagen, ey, ich bin Profiathlet und ich schaffe es noch nicht mal, einen Fuß vor den anderen zu stellen, ohne irgendwie stabil zu bleiben und mich irgendwie auszutarieren. Weißt du, man haut sich da im Cage wild die Fäuste um die Ohren und dann kommt eine Neurotrainerin und sagt, stell mal den einen Fuß vor den anderen und das bereitet einem schon Probleme. Ne? Das ist aber auch ein Ausdruck dafür, dass das Nervensystem ja gezielter nochmal in den Vordergrund und in den Fokus rücken sollte. Aber zurück zum Thema, ich stelle die Athleten dann ganz eng mit den Füßen zusammen, Arme locker hängen lassen, Augen zu, stelle mich dann dahinter und das hört sich dann im ersten Moment immer ziemlich brutal an, aber ich habe meine Hände seitlich an der Schulter und ich schlage quasi einmal auf die linke oder auf die rechte Schulter. Also ich schiebe nicht, weil wenn ich jemanden schiebe, dann kriege ich jemanden schon auf eine Seite rüber. Ne? Das ist da so stabil kannst du dann auch nicht sein, wenn da jemand drückt. Ich mache quasi so ein Klatscher. Ne? Ich habe das jetzt einmal mit meinen beiden Händen vorgemacht, aber so hört sich das dann quasi an, wenn ich die Handfläche gegen die Schulter drücke. Oder schlage, aber schlagen hört sich so unfassbar brutal an. Was das für ein Neurocoach, die da irgendwelche Leute schlägt. Nee, aber ich gucke mir dann in dieser Phase der Testung an, von welcher Seite der Kortex quasi länger braucht, um die Körpermitte zu halten. Also es kann sein, dass du auf einer Seite total stabil bist, ne, und auf der anderen Seite brichst du total aus, ne, und machst dann so einen Schwenker und brauchst dann so 2 Sekunden, um wieder in die Körpermitte zu finden. Und das gibt mir quasi einen Hinweis, auf welche Seite ich dann dementsprechend tendieren muss und welche Seite ich dann etwas mehr in den Fokus nehmen muss. Wenn jemand super stabil ist, mache ich wie gesagt diesen Tandemstand, also den rechten Fuß genau vor den linken stellen, dass die linken Zehen quasi die rechte Ferse berühren. Gleiche Ausgangsposition, Arme seitlich locker hängen lassen, Augen schließen. Und das kannst du für dich gerne mal alleine testen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie sich das anhört. Und dann guckst du mal, ob du auffällig auf eine Seite rüberschwankst, ne? Oder ob es beide Seiten vielleicht sind. Es geht ja auch in der Neuroanalyse primär erstmal darum, Informationen zu sammeln und so auf Hinweissuche zu gehen, um zu gucken, wo braucht dein Nervensystem denn wirklich Unterstützung bei dem Ziel, was du hast. Ne? Es ist selten, dass jemand zu mir kommt und sagt, Lara, ich will reflexiv stabiler werden. Das kam einmal vor bei einem jungen Athleten, den ich im Kongs Gym betreuen durfte Anfang des Jahres. der tatsächlich die Weitsicht besessen hat, einfach mal zu sagen, hey, ich weiß noch gar nicht, was das ist, aber ich investiere da mal Geld rein. Er hat, ne, die Session ganz normal bezahlt, wie jeder andere auch, und hatte gar kein spezifisches Thema. Also es war jetzt nicht so, dass er Schmerzen hatte oder dass er sagt, hey, ne, ich möchte mich da und da verbessern, sondern das Oberthema war so ein bisschen Flexibilität, vor allen Dingen so in der Hüfte, ne, dass er da ein bisschen beweglicher wird. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Thema reflexive Stabilität dementsprechend auch mit reinzunehmen, weil das natürlich als Grundlage für jegliche Bewegung super wichtig ist. Und da haben wir dann auch festgestellt, okay, auf welche Seite müssen wir rübergehen, was müssen wir dementsprechend machen und vor allen Dingen, worauf springt das Nervensystem des jeweiligen Athleten auch gut an. Das ist das, was am Ende des Tages zählt. Was brauchst du für einen Drill, um reflexiv stabil zu sein? Und wenn du dich an die Basisfolgen von mir zurückerinnerst, wo ich gesagt habe, der Körper braucht ein stabiles Fundament, wo wir auf Atmung, Ernährung etc. eingegangen sind, würde ich reflexive Stabilität auf jeden Fall auch mit in diese Reihe hinzufügen und dementsprechend sagen, jemand, der keine gute reflexive Stabilität hat, kann dem Körper in vielen Positionen gar nicht die Stabilität geben, die er braucht, um dementsprechend auch leistungsfähig und effizient in den Bewegungen zu sein. Weil wenn die Stabilität schon wackelt, auf die du dich nicht konzentrierst, dann kannst du dir vorstellen, wie suboptimal teilweise andere Bewegungsabläufe sind, weil der Körper gar nicht in der Lage ist, diese Bewegung vernünftig zu planen, sondern er versucht, dich irgendwie stabil und irgendwie, ja, aufrecht zu halten und die Basis dann dementsprechend auch zu stärken, ne? Und eine berechtigte Frage, die in diesem Zusammenhang dann natürlich kommt, ist, ja, wie trainiere ich denn reflexive Stabilität? Und natürlich ist meine Allround-Aussage dazu immer, kommt drauf an, weil ich dir das jetzt gar nicht so spezifisch sagen kann, ich dich nicht kenne, ich nicht weiß, was du für ein Bewegungsziel hast, ich nicht weiß, was du für eine sportliche Geschichte auch schon hinter dir hast, Verletzungen, Gesundheitszustand generell, ne? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber ich kann dir natürlich schon einige Insights quasi geben, was man von der Basis aus machen kann und wo du für dich vielleicht auch mal testen kannst, hey, ist es dadurch nicht sogar besser geworden, wenn du diese Testung mal für dich gemacht hast, die ich gerade dementsprechend auch beschrieben habe. Und eine zentrale Rolle für Stabilität, das hatte ich auch eingangs gesagt, spielt natürlich die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule wird sehr häufig in verschiedensten Abschnitten nicht so bewegt, wie sie eigentlich bewegt werden könnte. Das betrifft jetzt in dem Fall eigentlich mehr so Schreibtischtäter, ne? Leute, die viel sitzen, Leute, die jetzt nicht so einen komplexen Sport machen, was aber nicht bedeutet, dass das für MMA-Kämpfer nicht auch interessant sein kann, mal zu gucken, okay, wie sieht es denn mit der Ansteuerung meiner Wirbelsäule aus und wie wirkt sich diese propriozeptive Wahrnehmung meiner Wirbelsäule auf meine reflexive Stabilität aus. Das heißt, du stellst dich aufrecht hin, du öffnest die Beine hüftbreit, hast also einen sicheren und guten Stand und dann machst du die Bewegung, die sich Around the World nennt. Das heißt, du lässt die Wirbelsäule mal ganz locker und ganz rund nach unten hängen und über eine Seite, über die rechte oder linke Seite, kommst du nach oben, gehst so leicht in die Überstreckung und auf der anderen Seite wieder runter. Teste das mal für die eine Seite und teste das mal für die andere Seite, weil ja, es kann einen Unterschied geben, auf welche Seite du dich mit der Wirbelsäule bewegst. Da spielen auch Gleichgewichtsinformationen eine Rolle. Und versuch mal wirklich die Wirbelsäule wirklich mitzubewegen. Nicht einfach stumpf nach unten, seitlich und wieder hoch, sondern richtig rund machen die Wirbelsäule, wenn du runtergehst. Dann auf die Seite neigen und wenn du hochkommst, mal so leicht in die Überstreckung gehen. Dann machst du mal 5 Wiederholungen, sage ich mal, von rechts unten nach links oben quasi, testest deine reflexive Stabilität da mal wieder oder deine Stabilität generell, weil einen Störfaktor gibt es in dem Fall ja nicht. Ich stehe ja nicht hinter dir und klopfe dir auf die Schulter. Dann schaust du mal, wie es wird. Ist es besser geworden? Ist es gleich geblieben? Ist es schlechter geworden? Und das Gleiche machst du tatsächlich auch nochmal für deine linke Seite. Das heißt, du gehst links runter und rechts wieder hoch und gehst dann auch wieder in den Retest und schaust, okay, hat sich was an meiner reflexiven Stabilität getan? Das ist jetzt ein Basistool und man denkt sich, ja, okay, die Wirbelsäule durchzubewegen hat ja jetzt eigentlich wenig mit Neuroathletik zu tun. Ganz im Gegenteil, alles das, was das Nervensystem und das Gehirn betrifft, hat was mit Neuroathletik zu tun. Also theoretisch kannst du dir Neuroathletiktraining wie so eine Kuppel über allen Bewegungen vorstellen. Es geht nur darum zu schauen, was brauchst du? Ne, brauchst du diesen propriozeptiven Reiz der Wirbelsäule, ne, um dem Gehirn zu melden, hey, da bin ich und da ist meine Wirbelsäule. Bist du jemand, der über Sensorik arbeitet? Bist du jemand, der übers Gleichgewicht arbeitet? Ne, da gibt es ja unzählige Faktoren. Bist du jemand, der gut auf Krafttraining anspringt? Bist du jemand, der gut aufs Laufen anspringt? Bist du jemand, der gut auf Okklusionstraining anspringt? Also die Fragen müssen ja beantwortet werden und die beantwortet dein Nervensystem für dich. Nur oftmals ist es so, dass mit vielen Konzepten aufs Nervensystem draufgehauen wird, in der Hoffnung, dass es irgendwann Früchte trägt, anstatt mal speziell zu gucken, okay, wie kann ich denn einzelne Segmente meiner Trainingsleistung und meiner Bewegungsleistung dementsprechend dann auch optimieren. Wir gehen eine Etage quasi weiter, beziehungsweise richten uns mal an deinen Kiefer. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass einige vor dem Podcast sitzen oder keine Ahnung, gerade mit mir spazieren gehen oder im Auto sitzen, wo auch immer du mich rumträgst gerade und sich denken, was hat denn jetzt der Kiefer mit meiner Stabilität zu tun? Natürlich betrifft alles, was in der Körpermitte ist und da zählt der Kiefer zu, erstmal zur ja, Aktivierung der Körpermitte. Aber der Kiefer oder die Zunge haben im Kortex auch eine sehr große Präsenz, vor allen Dingen die Zunge. Und häufig ist es so, dass unser Kiefer, ne, der ja auch sehr zentral liegt, Einfluss hat auf unsere Stabilität. Und ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe alle vier Weisheitszähne rausbekommen, habe so keine Probleme mit meinen Zähnen, also keine Entzündungen oder sonst was. Ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt, was ich euch allen nur empfehlen kann, weil auch die Zähne haben einen Einfluss auf eure Leistungsfähigkeit und auch euer Kiefer und auch mögliche Entzündungen und auch mögliche Narben von Weisheitszähnen etc. Ist auch eine Frage, die ich in meinem Anamnesebogen aufgreife, ob es Operationen am Kiefer gab, ne, und Weisheitszähne raus sind und und. Und der Kiefer hat, wie gesagt, auch Einfluss auf deine Stabilität. Und jetzt machst du diese Testung, diese Stabi-Testung und bewegst mal deinen Unterkiefer, es hört sich jetzt richtig bescheuert an, wenn ich das hier so vor dem Mikro mache und dabei erzähle, schiebst mal deinen Unterkiefer von links nach rechts. Ich habe das häufig so, dass dann so meine Kiefergelenke etwas anfangen zu knacken. Also die hören sich dann an wie diese Luftpolsterfolie. Und versuch mal wirklich, den Kiefer von links nach rechts zu schieben. Und so 20 Wiederholungen mal zu machen, dass du 10 Mal auf jeder Seite gewesen bist und testest danach nochmal, wie die Stabilität sich darauf auswirkt oder wie gut es geworden ist, wie gleich es geblieben ist oder eventuell auch, ob es ein bisschen schlechter geworden ist. Jetzt weiß ich natürlich von mir, okay, alle meine vier Weisheitszähne sind raus und da ist jetzt soweit alles verheilt, aber trotzdem ist da ja am Gewebe was gemacht worden. Und ich habe zum Beispiel einen sehr guten Output an Bewegung mit dem Fokus reflexive Stabilität, wenn ich diese Bereiche hinten am Kiefer, wo die Weisheitszähne entnommen wurden, mit Vibration aktiviere. Das heißt, du könntest dir, wenn du eine elektrische Zahnbürste hast, mal an die Stellen oder mit der elektrischen Zahnbürste an die Stellen gehen, wo du die Weisheitszähne gezogen bekommen hast, die mal sensorisch modulieren, also sensorischen Input geben und gucken, wie sich das auf deine Stabilität auswirkt. Mobilisation meines Kiefers ist immer gut. Das hat mir auch geholfen. Aber diese Sensorik und die, ja, Vibration dementsprechend an allen vier Stellen war für mich nochmal ein Game Changer. Also ich habe gestanden wie eine deutsche Eiche, als bei mir die reflexive Stabilität erneut getestet wurde. Und das war für mich so ein Tool, wo ich gesagt habe, okay, wenn es drauf ankommt, ne, und wenn ich es machen kann, zum Beispiel morgens beim Zähneputzen, ich habe eine elektrische Zahnbürste, gehe ich nochmal gezielt dahin. Das kostet mich 10 Sekunden zusätzlich, jede Seite da irgendwie nochmal 5 Sekunden zu aktivieren. Und ich habe so einen kleinen Neurohack im Alltag. Das ist natürlich fürs Training jetzt eher unpassender. Du willst jetzt nicht mit deiner elektrischen Zahnbürste ins Training gehen und sagen, ich aktiviere vor. Aber das kannst du natürlich schon morgens alles machen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass du das immer unmittelbar vor der Bewegung machen musst. Aber was mir natürlich im Bereich reflexive Stabilität wichtig ist, ist vor allen Dingen die Erkenntnis darüber, dass Stabilität nur zu 10% und das ist wirklich wenig, bewusst von dir gesteuert werden kann und 90% deiner Stabilität wirklich reflexiv sind. Und das musst du dir rot anstreichen, das musst du dir merken und mit diesem Wissen musst du in die Trainingseinheiten gehen. Und die oberste Prämisse ist immer, deinem Nervensystem so viel Sicherheit zu geben wie möglich und dann für dich mal zu schauen, wie stabil bin ich denn? Teste das gerne mit deinem Trainingsbuddy, ne? Stell die Füße eng zusammen, lass den mal von der Seite irgendwie gegen deine Schulter klopfen, schlagen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schlagen sagen, aber es ist schlagen. Nicht schieben, bitte. Ich kann auch mal ein Video dazu posten. Fällt mir gerade ein, wie man das macht, dass man das mal für sich testen kann. Ich gucke mal, ob ich das in irgendeinem Setting aufnehmen kann. Aber ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Und dann guckst du mal, wie stabil bist du wirklich, wenn du nicht weißt, wo der Impact herkommt. Und im MMA weißt du oft nicht, wo der Impact herkommt, wenn du nicht gerade mit deinem Trainingsbuddy irgendeine Technik besprochen hast oder irgendeinen Bewegungsablauf, den ihr jetzt macht. Aber vor allen Dingen dein Gegner im Cage wird am Ende des Tages eher unvorhergesehene Moves bringen. Und dann muss dein Körper möglichst in der Lage sein, so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Sonst verlierst du wertvolle Sekunden und diese wertvollen Sekunden kannst du dir ab einem gewissen Level einfach nicht mehr erlauben, weil sie dann über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es auch für Podcast-Folge Nummer 79. Super spannendes Thema, reflexive Stabilität. Wie gesagt, wenn ich eine Bewegung auf der rechten Seite mache, steuert der rechte Kortex mit 90% in die gleiche Seite, um reflexive Haltung und Stabilität zu gewährleisten und nur 10% davon gehen in die andere oder auf die andere Seite. Ne, das ist ja, das ist quasi, wenn ich links die Bewegung mache, bekomme ich von meinem rechten Kortex die Bewegung, die bewusste Bewegungsinformation. Wenn ich rechts eine Bewegung mache, bekomme ich links von meinem Kortex die Bewegungsinformation. Das ist tatsächlich gekreuzt. Und auf der gleichen Seite gehen, wie gesagt, 90% in die reflexive Kontrolle von Haltung, Stabilität und Schmerz. Super wichtige Information, dementsprechend auch super wichtige Folge. Ich würde aber auch keine meiner Folgen als unwichtig betiteln. Das wär ja auch irgendwie seltsam, wenn ich sage, alles andere ist unwichtig, was es absolut nicht ist. Es ist jetzt nur so ein Spaß, so Spaß beiseite mäßig, aber ich denke, auch hier wurde wieder klar, wie wichtig auch die unterbewussten Strukturen sind und die Stabilität, die du nicht bewusst beeinflusst. In diesem Sinne, probier es gerne mal aus. Ich würde mich freuen, da ein paar Ergebnisse von zu lesen oder drüber zu hören. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Wir hören uns in der nächsten Woche. Falls du das Niesen im Hintergrund gerade gehört hast, das war Higgins oder Husten. Er musste natürlich auf der Hunderunde heute Morgen wieder Gras fressen bei seinen Kuhfreunden. Das rächt sich dann manchmal so ein bisschen, aber er lernt irgendwie nicht raus. Also wenn hier ein Hundecoach am Start ist, dann gerne mal mit mir connecten, wie ich ihm seine Leidenschaft für Gras an gewissen Tagen, jetzt nicht immer, aber manchmal liebt er einfach Gras und gemeinsam mit den Kühen Gras zu fressen. Das ist jetzt sein neues Highlight geworden. Ja, so genug Ostfriesen-Stories hier. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich dir wie immer nur das Beste. Bleib nervenstark und bis dann.